In Umfragen wird immer wieder festgestellt, wie sehr die DDR-Vergangenheit inzwischen verklärt wird. Ganz besonders in Ostdeutschland und ganz besonders unter Jugendlichen. Deshalb habe ich heute einen Mann als Gast, der als Jugendlicher, nämlich mit 17 Jahren, innerhalb nur eines halben Jahres erlebt hat, was DDR, was insbesondere Stasi, wirklich bedeutet hat. Und diese wenigen Monate haben sein Leben geprägt, von dem er uns heute berichten wird. 63 Jahre ist er jetzt alt. Kennengelernt habe ich ihn bei einer Führung durch die Stasi-Gedenkstätte in Berlin-Hohenschönhausen. Im Stasi-Knast, Erzählungen eines Insassen, lautet der Titel der heutigen Sendung. Herzlich willkommen, Karl-Heinz Richter.
Ja, schönen guten Tag.
Referent für politische Bildung steht auf Ihrer Visitenkarte. Sagen wir lieber, Sie sind ein vielreisender und von der Vergangenheit berichtender Zeitzeuge, dem die Menschen wirklich interessiert zuhören. Ganz besonders die Jugendlichen, glaube ich.
Ja, die hören mir zu mit großer Begeisterung. Also als Referent in der Gedenkstätte Hohenschönhausen habe ich täglich mit ungefähr so 100, 120 Jugendlichen zu tun. Aus allen Bundesländern reisen die an und hören den aufmerksam dazu, denen da berichte über die damalige DDR-Zeit.
Sie sprechen deren Sprache?
Ja, im Kopf bin ich jung geblieben. Durch meine Ausdrucksweise, ja, versucht es auch so ein bisschen sarkastisch rüberzubringen, damit es hängen bleibt. Wenn man es tief traurig erzählen würde, wie man selbst eigentlich noch fühlt, würde man die Jugendlichen ja nicht erreichen. Dann würden die da stehen und würden weinen und heulen, naja, das wäre nichts.
Und Sie deuten aber damit an, dass da doch eine Reihe von Gefühlen sind, die auch heute noch zu Traurigkeit führen?
Ja, natürlich. Jeder, der Gefängnis in der damaligen DDR, speziell im Stasi-Knast, erleben musste, der kriegt das nicht raus aus seinem Kopf. Denn die sind ja mit den Gefangenen nicht nett umgegangen.
Davon werden Sie uns noch berichten. Ja. Sie gehörten im Jahre 1964, wie gesagt, da waren Sie 17 Jahre alt, zu einer Gruppe Jugendlicher, die nacheinander auf dieselbe Weise aus der DDR geflüchtet sind, beziehungsweise in Ihrem Fall fliehen wollten. Das ist eine wirklich spannende Geschichte. Aber zunächst Ihr Motiv. Warum wollten Sie weg?
Als die Mauer gebaut wurde, 1961, da waren wir 15 Jahre alt. Wir hatten hier in West-Berlin Freunde, Bekannte gehabt und einen Teil unserer Freizeit hatten wir auch hier in West-Berlin verbracht. Man konnte ja damals rüber, ohne Probleme. Auf einmal wurde die Mauer gebaut, die Grenze wurde geschlossen und für uns alle war das ein Albtraum. Also war erschüttert damals. Wir hatten ja erleben dürfen, wie in West-Berlin die Jugendlichen aufwuchsen. Völlig anders. Überhaupt nicht vergleichbar mit den Jugendlichen im Ostteil.
Sie beneiden die heute noch?
Ja. Also,
warum?
Weil diese Art von Leben hat mich immer fasziniert. Ohne politischen Druck. Im Ostteil wurde ja diese sozialistische Ideologie verbreitet und wurde die eingebläut. Und hier im Westteil war das alles frei. Da zählten nur die Leistungen in der Schule. Dann konntest du dann Abitur machen oder was auch immer. Das war im Ostteil halt anders. Und hier war das auch bunt. Im Osten war das alles grau in grau. Im Ostteil war ja damals zum Beispiel auch diese Musik verboten. Im Westteil Rock'n'Roll und Bill Haley, Elvis Presley, so. Das waren so, hat man ja nie gehört. Und
das heißt, Sie wollten einfach nur leben?
Leben, frei leben.
Jetzt zu Ihrer Flucht. Im Dezember 63 kam ein sehr guter Freund, Wolfgang, auf Sie zu und fragte Sie, ob Sie mit ihm abhauen wollen. Und zwar auf eine Weise, die Ihnen jedenfalls zu diesem Zeitpunkt zu abenteuerlich erschien. Erzählen Sie.
1963 trennten sich unsere Wege. Also ich hatte in der 10. Oberschule Hannoversche Straße in Berlin die mittlere Reifeprüfung abgelegt und ein Teil meiner Kameraden sind zur erweiterten Oberschule gegangen, zur Max-Planck-Oberschule. Einige sind auch weggegangen. Ich hatte einen Beruf erlernt, eine Lehre begonnen und die Kumpels, die zur Max-Planck-Oberschule gegangen sind, waren nur kurze Zeit da. Die sind alle rausgeflogen, weil sie nicht in die FDJ eingetreten sind. In der Oberschule musstest du in die FDJ eintreten, Freie Deutsche Jugend. Und wir hatten es damals schon in unserer Schule abgelehnt. Wir sind dann hier reingegangen. Und die Kumpels sind zur erweiterten Oberschule gekommen und dann waren sie auf der Straße. Und jetzt hatten wir wirklich krampfhaft versucht, eine Fluchtmöglichkeit herauszufinden. Also die abenteuerlichsten Überlegungen hatten wir da, ja.
Dann sind Sie auf den Trichter gekommen, Moskau-Paris-Express, und zwar Wolfgang ist da drauf gekommen.
Wolfgang Schulze.
Und jetzt erzählen Sie uns mal, was das hieß, konkret die Flucht dann.
Also der Zug kam von Moskau, hat in Ostberlin Bahnhof Friedrichstraße gehalten, das war ein Grenzbahnhof und fuhr nach einer richtigen strengen Kontrolle weiter nach Westberlin Richtung Bahnhof Zoo und dann nach Paris. Deshalb der Titel Moskau-Paris-Express. Wolfgang Schulze, unser gemeinsamer Freund, der hatte dort entdeckt, dass da ein Stück Sicherungshorn vergessen wurde hinzustellen. Und er hatte dieses lange beobachtet und dann im Dezember haben wir uns getroffen. Wir waren beide damals ganz eng befreundet. Sagt er, Karl, ich habe eine Fluchtstelle entdeckt, los, wir hauen sofort ab. Das war aber kurz vor Weihnachten. Und ich hatte eigentlich ein sehr gutes Elternhaus gehabt, habe meine Eltern geliebt und habe diese Fluchtmöglichkeit nicht wahrgenommen. Ich sage, Mensch, Wolfgang, da musst du mir schon was erzählen. Ich wollte ja nicht blind irgendwo mich erschießen lassen. Und er sagte, dann hörst du von mir. Kurze Zeit später bekam ich aus Westberlin eine Karte. Da habe ich mitgekriegt, er hat es geschafft, konnte ja nicht fassen.
Da müssen wir es nochmal genauer beschreiben. Also da war eine Stelle,
ja,
über die konnten, ja, da konnten sie auf die Gleise gelangen. Und dann, wenn der den Bahnhof verließ, dieser Moskau-Paris-Express, was passierte dann? Da konnten sie da aufspringen.
Ja, also wir mussten in so eine Nische klettern, war ein bisschen abenteuerlich, war so eine alte Stahlkonstruktion am Schiffbauerdamm und in 3 Meter Höhe, 3,5 Meter so, hat man gewartet, bis der Zug an einem vorbeifuhr. Man hat ihn nicht gesehen. Hm. Du hast gehört, im Bahnhof wurde abgerufen, also Zug nach Paris abfahrtbereit, dann fuhr der los. Das war noch so eine alte Dampflok, nicht so wie heute.
Ja, und die Phobos konnten Sie da nicht sehen. Nee, das war eine Stelle, die nicht einsehbar war.
Überall waren Grenzposten drauf. Und ich hatte dieses ja schon einige Zeit beobachtet, damit ich wollte ja nicht irgendwie ins Verderben rennen. Und dann, wenn der Zug an einem vorbeifuhr, musste man sich an so ein Starkstromkabel hochziehen. Er war auf der Gleisanlage oben drauf, lief neben den Zug nebenher. Und sprang dann an so einen Griff, hat man sich, das musste man hochspringen, und hat sich hochgezogen und dann war man auf dem Trittbrett drauf. Dann hat man die Tür geöffnet, ist er eingestiegen und im Bahnhof Zoo ist man ausgestiegen. Hört sich jetzt so ein bisschen leicht an, war schon ein bisschen schwieriger.
Naja, ist ja klar. Sie haben jedenfalls alles, haben Sie ja angedeutet, akribisch vorbereitet und dann am 30. Januar 1964 haben Sie es zusammen mit Ihrem Freund Frank versucht.
Ja.
Und Stichwort Trittbrett, er schaffte es, Sie aber nicht. Schildern Sie uns bitte diesen dramatischen Moment.
Wir standen in der Nische und warteten darauf, dass der Zug aus dem Bahnhof kommt. Und als der nun an uns vorbeifuhr, haben wir durch diesen Dampf mitbekommen, wollten wir hoch an diesem Starkstromkabel, konnten uns aber nicht bewegen. Wir mussten stehen bleiben, weil in diesem Augenblick genau unter uns sich 2 Grenzsoldaten hinstellten. Die hatten sich da versucht, eine Zigarette anzuzünden. Und hätten wir uns bewegt, hätten die uns bemerkt. Also mussten wir stehen bleiben. Endlich hatten sie die Zigaretten an und gingen weg. Diese Verzögerung war mein Verderben eigentlich. Also wir haben jetzt schnell hoch auf diese Gleise und liefen neben den Zug hinterher. Aber da war nur noch der letzte Waggon übrig. Wir hatten ausgemacht, jeder sucht sich einen Waggon aus, damit man sich nicht behindert. Ging nicht, das war der letzte Waggon, das letzte Trittbrett. Und da wurde es ein bisschen eng für uns beide. Frankie hat es schon geschafft, er stand schon auf dem Trittbrett und hatte mich an den Griff hochgezogen, war mit den Knien auf diesem Trittbrett nur drauf, so 1,5 Zentimeter, ganz vage. Und beim Aufrichten rutschte ich von diesem Trittbrett ab. Mein Kumpel hat mich noch mit der Hand festgehalten, ich hatte die rechte Hand am Griff. Und jetzt hatte ich keinen Halt unter den Füßen gehabt. Und der Zug fuhr schon ziemlich schnell. Und wenn man in so einer Schräglage ist, schafft man es nicht, wieder sich hochzuziehen. Also ich war sehr sportlich, aber ich langt mir einfach nicht.
Sie hatten das auch vorher vereinbart. Wenn einer es nicht schafft auf das Trittbrett, dann soll der andere nicht den Helden spielen. Das heißt, Sie mussten Frank fahren lassen und sind eben zurückgeblieben.
Ja, ja. Ich habe den Griff gelöst. Und hatte mich überschlagen und lag auf den Gleisen oben drauf. Mein Kumpel Frankie habe ich noch winken sehen und dann war er weg. Und ich musste dann von diesen Gleisanlagen ja runter.
Wieder. Dieser Moment hat Ihr Leben geprägt, schreiben
aber
Sie 100%,
ja.
Inwiefern?
Na, emotional. Das war eine ganz emotionale Kiste. Frankie und ich, wir waren wie Brüder. Wir waren wirklich ganz eng zusammen. Deshalb haben wir ja auch diese Flucht beide gemeinsam getan. Das war ja wie so ein kleines Stern. Vom Gefühl her. Also ich lag auf den Gleisen und schaute mein Kumpel hinterher, dem Zug hinterher und er hat sich da festgehalten, winkt mir zu. fassungslos. Also die Sicht halt heute noch vor Augen.
Und Sie konnten mit Frank auch nach vielen Jahren nicht über diesen Abend reden? Bis heute nicht. Aber Sie haben noch Kontakt mit ihm?
Ja, ja.
Um nicht nur von den Phobos womöglich doch noch erschossen zu werden, flüchteten Sie durch einen Sprung übers Geländer.
Ja.
Und als Sie da sprangen, dachten Sie, oh, ist ja doch ziemlich tief, und landeten ziemlich unsanft und haben sich da schwer verletzt dabei.
Ich habe mir beide Beine gebrochen, Arme gebrochen, Rippen angeknackst. Da lag ich erstmal kurz, wurde ohnmächtig, also gerade die Besinnung verloren und wurde wieder wach. Da hatte mich jemand geweckt, also so möchte ich es mal salopp sagen. Es war ein Unbekannter, der schon seit Wochen versuchte, über diese Möglichkeit zu fliehen. Er wusste aber nicht, wie er in diese Nische reinkommt. Da musste man ja warten. Und er hatte keine Ahnung, wie man dorthin kommt.
Und dem sind Sie öfter begegnet und hatten noch die Befürchtung, dass das vielleicht ein Stasi-Mann war. Aber das stellte sich dann eben so heraus, dass der auf dieselbe Idee anscheinend gekommen war. Sie haben jedenfalls eine Behandlung bekommen im Polizeikrankenhaus, ausgerechnet. Mhm. Die Treppensturz-Ausrede hat man Ihnen auch geglaubt. Und jetzt müssen Sie erklären, wieso die Stasi auf Sie gekommen ist. Denn am 6. Februar hat die Stasi Sie dann abgeholt. Und das war wegen eines Briefes von eben diesem Wolfgang, der das ausgeheckt hatte und der drüben angekommen ist und den die Stasi abgefangen hat?
Korrekt. Also wir waren ja doch sehr naiv. 17 Jahre alt, mit der Exekutive nie zu tun gehabt vorher. In meiner Blauäugigkeit hatte Wolfgang einen Brief geschrieben nach West-Berlin. Und der kam auch durch. Wolfgang hat den Brief erhalten. Daran habe ich ihm mitgeteilt, ich habe ein Problem, meine Knochen sind kaputt, ich kann also in der nächsten Zeit nicht kommen. Darüber war er sehr traurig. Dann hat er noch einen Brief zu mir geschickt, der kam durch, den haben wir da. Und der letzte Brief, den Wolfgang schickte, das war der 4. Februar um 12.45 Uhr. In meinen Stasi-Unterlagen ist er zu finden, ist er da nachzulesen. Den hat er zu mir geschickt und hat mir nochmal geschrieben, schade, dass du jetzt nicht kommst, dass du dann noch die anderen geschickt hast, aber zu denen hatte er auch nicht so eine großen freundschaftlichen Gefühle gehabt und hat sich da noch ein bisschen ausgeheult.
Ganz kurz dazwischen, da waren schon nach diesem Muster von Wolfgang acht andere Jungs, teils aus ihrer Clique, schon abgehauen.
Ja, ja, die waren auch drüben. Wolfgang hat es nicht nur mir mitgeteilt, sondern auch anderen Kumpels, also einem. Gut. Und die haben untereinander auch sich ausgetauscht.
Und jetzt ist eben der Brief gekommen, da hat er das alles nochmal beschrieben und den hat die Stasi abgefangen und dann war es vorbei.
Und das war dann, ja genau. Also am 5. Februar mittags rum klingelt es. Ja, da standen 12 Stasi-Leute da ungefähr. Keine Ahnung, wie viele da waren. Ich habe nur Hüte und Mäntel gesehen.
Sie kamen dann in die Keitelstraße am Alexanderplatz und dann anschließend ins Stasi-Gefängnis in der Pankower Kissingenstraße. Das ist das heutige Frauengefängnis.
Korrekt.
Also Sie saßen nicht in Berlin Hohenschönhausen in der heutigen Gedenkstätte, sondern da. Aber das macht keinen Unterschied aus, oder?
Die Kissingenstraße war damals ein ganz übles Gefängnis. Also dagegen war ja Hohenschönhausen, da gab es ja schon den Neubau. In Hohenschönhausen gibt es ja einen Alt- und Neubau. Und der Neubau war dagegen schon wie eine Hotelanlage. Kissingenstraße war so ein alter Kaiserbau, für so eine Zwecke damals ja nicht gebaut. Da war das schon sehr, sehr eklig, sehr widerlich.
Man kann sich das ja kaum vorstellen. Also nochmal, Sie waren 17 Jahre alt und Sie schreiben in Ihrem Buch, ich war der kleine Kalle, der zu Hause geliebt und verwöhnt wurde. Langsam, sehr langsam erkannte ich diese neue Realität. Und diese neue Realität hieß eigentlich vom ersten Moment an Erniedrigung des kleinen Kalle. Das fing schon mit dem Treppensteigen an. Erzählen Sie mal.
Nach der Verhaftung haben sie mich aus der Wohnung geholt, dann kam ich zur Keibelstraße. Keibelstraße wurde ich ja verhört. Die hatten Fahrstühle da gehabt und diese durfte ich nicht benutzen. Ich musste also da schon zwei Etagen hochschleppen mit meinen Gipsbeinen. Ich habe ja beide Beine in Gips gehabt, Arm verbunden mit so einer Krücke, mir ging es also generell nicht gut. Und da hat man mich die Treppen hoch, musste ich hochlaufen. Wurde die ganze Nacht verhört, bis morgens um 6 ungefähr. Und das war ein Albtraum, die Treppen hochzukommen. Konnte ich mit meinen Gipsbeinen nicht. Da musste ich mich mit dem Po auf die Stufen setzen und dann immer mit dem Po hoch und die Beine immer nachziehen. Also dieses empfand ich schon sehr als Demütigung.
Und als Sie dann in dem Gefängnis waren, in der Kissingenstraße, sind Sie halt die Treppen da auch immer so
hoch. Ja, musste ich zur Vernehmung gehen.
Und dann hat ein Stasi-Wärter mal zu Ihnen gesagt, mit der Nummer können Sie im Zirkus auftreten.
Genau,
und die Antwort hätten Sie sich lieber ersparen.
Ja. Naja, also das hat denen ja ein bisschen lange gedauert. Die normalen Gefangenen waren ja nicht verletzt. Ich war der Einzige, der da verletzt war und dennoch so schwer. Und zur Vernehmung hat es also sehr lange gedauert. Ich habe mir da auch ein bisschen Zeit gelassen, weil ich ein bisschen bockig war. Dann wurdest du schon schön angepöbelt. Ab und zu bin ich auch hingefallen einfach, weil ich mich da ja nie halten konnte. Treppengeschichte war für mich immer ein Albtraum eigentlich. Immer po, Stufe, Stufe, Stufe hoch. Und da wurdest du angepöbelt, was ich hier für eine Nummer abziehe, so nach dem Motto. Und habe schon mal einen Tritt in Kreuz gekriegt. Also das haben sie schon mal gemacht, dass ich da ein paar Stufen...
Im Zirkus haben sie gesagt, ich bin doch im Zirkus. Das hätten sie lieber nicht gesagt, wahrscheinlich.
Also ich habe eine sehr große Klappe gehabt, mit 17 Jahren. Ich war ein sehr selbstbewusster Typ. Und war mir den Ernst der Lage schon bewusst eigentlich, ja, aber ich konnte mir nicht, wirklich wahrhaftig nicht vorstellen, dass man einen kleinen Jungen wegt, das war und dann auch so schwer verletzt, dass man den so mies behandelt.
Was waren das für Typen, diese Wärter?
Ja, also damals waren so einige aus Ostpreußen noch bei. Vom Dialekt her kannte ein Onkel von mir, der kam aus dieser Ecke, daher kannte ich diesen Dialekt, kann den leider nicht nachmachen, war schon putzig. Und dann viele mit thüringischen oder sächsischen Akzent. Also Berliner Dialekt hat da eigentlich ja nicht gehört.
Und aber Erbarmen gab es nicht?
Nee, überhaupt nicht. Die waren eigentlich von ihrer Arbeit überzeugt. Und in deren Augen war ich einfach ein Schwerverbrecher, obwohl ich noch so jung war. Mitleidlos. Also denen wurde gesagt, pass mal auf, da habt ihr einen ganz schlimmen Finger. Den könnt ihr ein- und ausschließen. Und das haben die getan. Also da kam niemand ein liebes Wort drüber. Oder mal ein warmer Blick, so dass du mal das Gefühl hättest, naja, ein bisschen Mitleid oder irgendwas.
Das eine Frau schon. Haben Sie auch mal als Furie erlebt?
Also Frauen empfand ich immer als Bedrohung, in Uniform, die Frauen. Da habe ich Frauen auch aus Ostpreußen eine, mit ihrem Dialekt hat die mich immer zum Lachen gebracht, obwohl mir eigentlich nicht zum Lachen zumute war. Aber ich bin so ein Typ, der über sich selbst lachen kann. Und eine andere Dame, Anführungsstrichen, die ist mal wie eine Furie über mich hergefallen, als ich da zum Rundgang durfte. Also unten waren so eine Tigerkäfige, da konntest du frische Luft schnappen. Und da waren die Treppen vereist. Und ich sah, mit meinen Gipsbeinen kann ich da nie rauf. Wenn ich da raufgehe, dann rutsche ich, hab keinen Halt. Da habe ich einen Tritt ins Kreuz gekriegt und dann lag ich unten. 4, 5 Stufen waren das, weiß ich nicht mehr genau. Und da lag ich da im Schnee. Nase hat geblutet, weil ich mich nicht abfangen konnte. Und da stand die da und hat mit ihren Stiefeln, die hat so Stiefeln angehabt, einen Rock, so eine Uniform da und hat mit ihren Stiefeln da mal meine Rippen reingetreten. Also jetzt nicht so richtig doll, aber einfach, ich hab sie spürt. Hey, hör auf zu simulieren und hat mich da beschimpft. Und da habe ich in meinem Zorn eine Krücke genommen und hab die so nach hinten um mich geschlagen, also weil ich so wütend war. Das hatten sie erreicht.
12:22, zu Gast bei Ingo Kahle ist heute Karl-Heinz Richter. Er saß im Stasi-Gefängnis in der Kissingenstraße in Pankow und wollte fliehen mit dem Moskau-Paris-Express und erzählt uns heute aus seinem Leben. Stichwort Erniedrigung. Gehen wir mal ein paar Stationen nur beispielhaft durch. Erste Station, Kalfaktorzelle nannte sich das. Da haben sie die Anstaltskleidung bekommen. Und das war schon ein Moment der Erniedrigung. Warum?
Ja, du musstest dich nackend ausziehen, musste jeder Neuzugang. Dann wurdest du untersucht. Die haben ja sämtliche Körperöffnungen untersucht, bei Männern und bei Frauen. Das empfindet man schon als Erniedrigung, ich jedenfalls. Bei mir war das so, musste mich nackend ausziehen, wurde untersucht und jetzt wollten sie mir die Anstandsklamotten geben. Das waren alte, ausgediente Armeeuniformen. Die konnte ich aber nicht anziehen, weil die nicht über meine Gipsbeine passten. Das ging nicht rüber. Damit hatten sie nicht gerechnet. Und hier im Arm hinaus, mir passte ja nicht. Na, da waren sie ein bisschen verwirrt. Damit hatten sie nicht gerechnet. Jetzt, ach, das haben wir ja ein Problem wohl. Und da habe ich in meiner Großmäuligkeit gesagt, dann können wir doch nach Hause fahren, dann können wir andere Klamotten holen, da klappt da genug. Heute muss ich lachen darüber. Also meine große Klappe hat mir sehr viel Ärger eingehandelt da. Jedenfalls fand sie es nicht so lustig. Und da musste ich meine Klamotten, die ich anhatte, also gerade schon heute würde man Jogginghose dazu sagen, Trainingshose damals, habe ich die wieder anziehen dürfen. Meine Unterhose habe ich wieder angezogen, denn die Unterhosen hatten auch nicht gepasst. Das waren die Unterhosen im Gefängnis, gingen bis zum Knie. Blau-weiß gestreift. Naja, und das ging ja nicht über meine Gipsbeine. Also ich musste meine Klamotten, mit denen ich eingeliefert wurde, wieder anziehen. Und dann hat man mich dann in die Zelle gebracht.
Zelle Nummer 35. Und nach den ewigen Verhören hatten Sie nun Riesendurst. Die sogenannte Wasserversorgung war so raffiniert überlegt, dass sie eben zur Erniedrigung beigetragen hat.
Also in der Zelle gab es keine Handwaschbecken. In jedem normalen Gefängnis gibt es in der Zelle ein Handwaschbecken und eine Toilette mit einer Wasserspülung. Also Handwaschbecken gab es nicht. Da gab es ein Toilettenbecken und über dem Toilettenbecken kam so ein Rohr raus. Aus diesem Rohr konnte Wasser zugeführt werden. Also außen, von außen war das zu betätigen. Innen drinne konntest du dies nicht tun. Die haben von außen Wasser geöffnet und dann lief Wasser aus diesem Rohr ins Toilettenbecken rein. Und wenn du Durst hattest, konntest du da trinken. Aber dieses Wasser haben sie nur morgens und abends mal ein bisschen angestellt. Und wenn man Durst hatte, dann hat man eben auf die Toilettenspülung gedrückt und einen Becher genommen und hat da durch die Wasserverwirbelung im Toilettenbecken hat man Wasser aufgefangen und dann hat man es getrunken. Also da brauchte ich schon ein bisschen dazu, um diese zu tun. Aber wenn du Durst hast, machst du sowas.
Wo wir schon beim Wasser sind, manchmal durften sie duschen. Dann waren sie nackend, haben ihren ganzen Körper mit Kernseife eingeseift und dann haben die das Wasser abgestellt. Mit welchen Folgen?
Das hat man beim ersten Mal gemacht. Als ich das erste Mal zwischen der 10. und 11. Woche duschen durfte, da hat man mir bewusst ein Stück Kernseife gegeben. Kannte ich nicht Kernseife, woher auch. Und da habe ich Körper eingerieben mit dieser Seife und Wasser war nur kalt. Ich habe kein warmes Wasser. Das heißt, versucht, diese Kernseife, die ich ja an meinem Körper dran hatte, mit dem kalten Wasser abzuspülen. Aber das ist sehr schwierig. Beim ersten Mal haben sie das Wasser wieder abgestellt und die wollten, dass ich aus die Zelle rausgehe. Also, da habe ich mich geweigert, rauszugehen. Ich sagte, dreht doch mal erst das Wasser ab, dann komme ich raus. Und dann haben sie einfach die Zellentür geschlossen. Und dann haben sie mich da stundenlang, 10-12 Stunden ungefähr so stehen lassen da drin. Und die Seife auf meiner Haut trocknete ja nun langsam. Und irgendwann haben sie das kalte Wasser wieder angestellt, dann bin ich runtergegangen unter diese Dusche und habe versucht, die getrocknete Kernseife von meiner Haut abzukriegen. Und das geht überhaupt nicht. Getrocknete Kernseife sollte irgendjemand mal versuchen, wenn er das nicht glaubt, geht mit kaltem Wasser nicht von deiner Haut ab. Ich habe es versucht, ich bin verzweifelt. Also ich habe versucht, diese Seife abzuwaschen, gelang mir nicht. Dann haben sie Wasser abgestellt, haben die Tür geöffnet, rauskommen. Und dann standen so 5 Leute da vor dieser kleinen Tür. Da habe ich ein bisschen Angst bekommen, dachte ich, wenn die hier reinkommen, wird es eng hier und dann wird es auch wehtun. Also haben sie die neuen Sachen, die ich jetzt bekam, nach 10., 11. Woche habe ich zum ersten Mal neue Sachen bekommen, unvorstellbar. Unterhose neu und so weiter.
Und deshalb hat es ja in der Zelle auch gestunken wie im Puma-Käfig, haben sie geschrieben.
Das war ein Albtraum. Der Gestank war erbärmlich.
Und dann darf man nicht vergessen, Sie haben Gipsbeine noch gehabt.
Die Gipsbeine.
Und die schmerzten. Und dann, was hat man Ihnen da geraten?
Unter den Gipsbeinen, damals waren ja Gipsverbände noch so dick, heute ist es ja alles sehr dünn. Da hast du einen Juckreiz. Und zu Hause hat man irgendwas, da kannst du reinschieben. Ich habe die beiden Gipsbeine mal aufeinander geschlagen, damit der Juckreiz mal nachlässt. Damit war der Gips bröselig, die Haut wurde wund. Das hat richtig rausgesuppt. Da wurde Heike gefragt, sag mal, ihr könnt mich doch hier nicht vergammeln lassen. Schickt mir doch mal einen Arzt oder einen Sanier her. Das haben die nicht getan. Da wurde mir geraten, dann pinkel doch in deine Gipsbeine rein. Das haben die Landsamtkrieg auch gemacht, wurde mir gesagt. Also mach das doch. Und ich hab's getan.
Und es hat geholfen?
Ja, kurzfristig. Aber du stinkst, so einen Gestank kann man sich überhaupt nicht vorstellen.
Ja, also, klar.
Abartig.
Stichwort medizinische Versorgung. Sie haben ja später die Stasi-Akten gelesen. War es in der Tat so, dass Mielke angewiesen hat, weil ihm das also unerklärlich erschien, wie seine Jugend jetzt abhaut, dass er deswegen gesagt hat, der Richter kriegt keine medizinische Versorgung? Ist das nachweisbar?
Ist nachweisbar. Wir haben einen Zettel gefunden, darauf steht von Mielke, mit Mielkes Handschrift. Das hat die Gedenkstätte bei uns entdeckt. Ich habe das in meinen Papieren gehabt, konnte dieses aber nicht entziffern. Und darauf steht, Richter wird nicht medizinisch versorgt, eigenbedarft, was das immer auch heißen mag. Deshalb wurde ich nicht medizinisch versorgt.
Was wollte die Stasi eigentlich von Ihnen rauskriegen?
Also sie konnten sich nicht vorstellen, dass 17-Jährige sich so eine militärisch exakte Fluchtmöglichkeit ausgedacht hat, alleine. Sie hatten vermutet, dass die Geheimdienste dahinter stecken, die die Jugendlichen aus dem Land hier rausholen wollen und provozieren. Und die haben mir einfach nicht geglaubt, dass wir das von uns aus gemacht haben. Wir hatten ja auch wirklich keine Unterstützung gehabt. Auf so eine Idee sind wir gar nicht gekommen. Und deshalb haben sie mir einfach nicht geglaubt, wenn ich sagte, wir haben es von uns aus gemacht. Das hat man mir einfach nicht abgenommen. Und meine ganzen Vernehmungsprotokolle sind ja erhalten geblieben. Man kann also jede einzelne Vernehmung nachlesen. Und egal, was ich sagte, sie haben mir nicht geglaubt. Und dann fing ich auch an zu lügen. Ich hatte jetzt auch wirklich richtige Angst gehabt. Ich denke, die sind doch verrückt, die drehen doch durch hier. Deshalb habe ich natürlich nicht zugegeben, dass ich einen Großteil meiner Kameraden zur Flucht verholfen habe. Ich wollte nicht als Organisator dieses Fluchtunternehmens dastehen. Da hatte ich einfach panische Angst gehabt. Also habe ich immer gelogen. Dann haben die das schnell rausbekommen.
Durch einen Denunzianten übrigens. Aber gut, in die Details wollen wir jetzt gar nicht reingehen. Das Furchtbarste, um die Schilderungen abzuschließen, war 7 Tage dunkelhaft in der, sagen wir es mal so, Gummizelle im Keller.
Die hatten im Keller ja so eine Gummizelle, ähnlich wie in Hohenschönhausen, nur kleiner und nicht so komfortabel. Die Zellen waren auch nicht so ausgepolstert wie in Hohenschönhausen, aber völlige Dunkelheit war da drin. Und da haben sie mich reingesperrt, 12 Tage, glaube ich, also nach meiner Verhaftung, weil ich nicht kooperativ war, nach deren Meinung. Und da wurde ich da eingesperrt und Dunkleres ist Folter ohne Ende. Also die schlagen dich da nicht, aber du bist völlig isoliert. Da drin ist es eigentlich so dunkel, dass selbst eine Katze nicht sehen kann. Eine Katze kann nur sehen, wenn Restlicht da ist. Da hast du kein Restlicht gehabt und hast auch nicht gehört. Bei uns jedenfalls hast du da bekommen so einen Rhythmus ungefähr von 24 Stunden, 1/2 Liter Flüssigkeit und irgendein Schälchen, da war zu essen drin. Nach dem dritten Tag hast du Mittagessen bekommen, was war mit. Aber dieses Essen, was das war, das weiß ich gar nicht. Ich habe es ja nie gesehen. Du hast das Gefühl, du bist lebendig begraben. Also für mich war das, nicht nur für mich, also auch für andere, aber ein Albtraum. Weil nicht die Zeit vergeht. Du hast keine Peilung mehr. Du schläfst ja auch mal ein. Du wirst wach und hast keine Ahnung, wie lange hat der nicht schlafen.
Sie schreiben ja 7 Tage dunkelhaft auf meinen Gemütszustand. Dabei möchte ich wirklich nicht eingehen. Sie haben nicht durchgedreht, viele andere haben da wirklich dann durchgedreht. Die sind dann, wie Sie bei der Führung sagten, in der Psychiatrie gelandet. Nochmal, Sie waren 17 Jahre alt. Was hat Sie das alles aushalten lassen?
Kann ich Ihnen sagen. Ich war damals sehr sportlich, habe Gewichtheben getrieben, war Ringer, mein Vater hat die Box, ich habe auch nebenbei noch so geboxt, also ich war sehr, sehr sportlich. Und wenn du so eine Art Leistungssport betreibst, bist du vom Kopf her auch anders drauf. Also wenn du Panik bekommst, und Panik bekommst du in solchen Situationen automatisch, du schaukelst dich irgendwie hoch. Und durch gezielte Atemtechnik, also ich habe mich hingesetzt, habe bewusst tief geatmet und habe mich konzentriert. Außerdem habe ich wie eine Flucht, ich habe so wie Aladdin, 1001 Nacht, ich habe mir immer Geschichten ausgedacht, bin eigentlich aus meinem Körper geflohen, mit meinem Geist, weil ich den Status quo nicht akzeptieren wollte. Ich habe nur an schöne Dinge gedacht, an draußen. Und ich habe auch nie jetzt liebevoll an meine Eltern gedacht, die habe ich wirklich sehr geliebt. Ich habe immer nur gedacht, na Gott sei Dank wissen sie nicht, was man gerade mit dir macht hier. Und sowas hat mir geholfen, aber es gibt kein Rezept, wie man sich unter solchen Bedingungen verhält. Mein Zorn war unendlich groß wegen dieser Behandlung. Und wahrscheinlich hat mein Zorn, den ich aufbaute, langsam immer mehr, hat mir geholfen, das zu überstehen.
Jetzt fasse ich mal so ein bisschen zusammen. 27. Juli 1964, also nach einem halben Jahr, überraschend entlassen. Sie wissen heute noch nicht, warum das eigentlich so kam. Ihre Mutter hat sich sehr bemüht, die hatte ein bisschen Kontakt, hat der Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt sozusagen. Dann August 1964, Verurteilung, relativ geringe Haftstrafe, 8 Monate auf Bewährung. Und ich möchte jetzt, Herr Richter, darauf zu sprechen kommen, wie sie das verändert hat. Wie hat das Ihr ganzes weiteres Leben bestimmt, was Sie da erlebt haben?
Also erstmal die Behandlung hat mich geprägt, weil ich mir einfach nicht vorstellen konnte, dass in der damaligen Zeit, 1964, also rund 19 Jahre nach Kriegsende, dass sowas noch in Deutschland geschieht, dass man Leute so demütigt und quält, glaubte ich einfach nicht. Ich habe es erfahren müssen. Dieses hat mich verändert. Was mich noch verändert hat, war, dass ich ja sehr viele Stasi, also IMs, inoffizielle Mitarbeiter, waren auf mich gesetzt. Die haben mich provoziert. Viele haben gesagt, du, ich habe da eine Fluchtstelle entdeckt, wir können abhauen und so. Und habe mich darauf natürlich nicht eingelassen. Ich hatte also kein Vertrauen mehr zu jemandem sammeln können. Ich habe lange, lange gebraucht, um dieses Vertrauen wieder zurückzubekommen und danach zu leben. Aber ich habe dadurch, durch diese Art, was ich erleben musste, sehr viele Menschen auch vor den Kopf gestoßen. Ich habe mich lange Zeit auch wie ein Arschloch benommen.
Sie haben 1970 Ihre heutige Frau kennengelernt, geheiratet, 75 Ausreiseantrag gestellt. Der ist relativ schnell genehmigt worden und ausgerechnet am 13. August 75 siedelten Sie beide dann mit 4 Koffern nach West-Berlin über. Dann haben Sie ein doch recht abenteuerliches Leben geführt. Was haben Sie zum Beispiel in Afrika gemacht?
Also in Afrika, ich habe ja Nigeria und Kamerun da unten gelebt in der Ecke und da kam ich durch Zufall hin, weil jemand dort als Bauleiter arbeitet. Da wurde ein Flughafen gebaut, Militärflughafen, und der war der Bauleiter. Und ich hatte hier so ein bisschen Probleme gehabt, wieder mit dem Staatssicherheitsdienst, weil ich noch Leute rübergeholt hatte als Fluchthelfer. Und das hatte ich die am Hals gehabt, hier die Stasi. Und da sagte der Staatsschutz, hau mal lieber ab hier aus Berlin. Nicht, dass sie dich holen. Die sind etwas angefressen.
Das heißt, sie haben Ärzte und Schwestern
Aus der Charité und auch überhaupt Akademiker hatte ich rübergeholt.
Ja, das über Transit. Das war schon richtig Fluchthilfe.
Ja. Also, aber
also auch bezahlt? Oder?
Nee, gehört der keiner Organisation an. Also ich habe es alleine gemacht. Ich bin mit einem falschen westdeutschen Pass, also mit einem gültigen westdeutschen Pass unter falschem Namen, hier rübergefahren nach Ostberlin, habe diese Flucht koordiniert. Ich habe mit denen abgesprochen, hört mal zu, ich hole euch dann und dann irgendwo ab. Ich habe keinen Zwischenmann gehabt. Also ich habe alles alleine getan. Und habe natürlich von einigen Leuten auch Geld bekommen. Also so Samariter war ich nicht. Ich musste ja von irgendwas leben auch.
Sie sind bespitzelt worden. Damals gab es einen, der Kontakte hatte, weil er nämlich rüber konnte. Der hatte einen österreichischen Pass, der hat sie dann noch verraten und deshalb wusste die Stasi, dass sie lügen und all solche Geschichten. Wenn Sie heute über diese Menschen nachdenken und wenn Sie Matthias Platzeks Versöhnungsappell hören, was fällt Ihnen dann dazu ein?
Ja, da kommt einfach nur Wut und Zorn hoch, muss ich sagen. Also was der Platzek hier macht in Brandenburg, kann ich überhaupt nicht verstehen. Es ist unfassbar. Er toleriert ehemalige IM in seinem Parlament. Und manche haben sich ja...
kann ja auch nichts machen. Also die sind ja gewählt worden.
Das ja doch, aber trotzdem muss ich denn nicht mit dieser Partei zusammenarbeiten, koalieren. Also begreife ich nicht. Das ist eine Verhöhnung der damaligen Opfer.
Ist dann jemals einer von denen auf Sie zugekommen und hat versucht, sich mit Ihnen zu versöhnen?
Nee, nicht einer.
Lebt also, die Stasi heute noch?
Ja, 100% sind die aktiv, aber sehr. Also alte Mitglieder noch, aber die haben auch junge Leute aus ihrem Umfeld, die Kinder oder Enkelkinder, die werden ja nach ihrer Art erzogen und die kommen und pöbeln. Die sogenannten Stasi-Seilschaften, die sind vorhanden, definitiv. Und bei Führung in der Gedenkstätte Hohenschönhausen haben wir sehr oft auch so eine Pöbel dabei. Die laufen mit und während der Führung sagen sie, Herr Richter, was Sie erzählen, stimmt doch alles gar nicht. Andere Kollegen jetzt genauso, also nicht nur bei mir geschieht sowas. Die haben nichts dazugelernt. Also kein einziger hat sich hingestellt, hat gesagt, also das, was ich damals machte, aus heutiger Sicht, war das verkehrt, es tut mir leid. Begreift das gar nicht, aber das war halt so. Und
dann könnten Sie wahrscheinlich auch vergeben.
Ne? Ja, kann ich, 100%.
Wo finden Sie denn mehr Gehör, im Osten oder im Westen?
Ja, in den alten Bundesländern. Da reise ja sehr viel rum hier in Deutschland, aber hauptsächlich nur in den alten Bundesländern. Neuen Bundesländer sind nicht so interessiert. Also 7% der Schüler, die unsere Gedenkstätte besuchen, kommen ja aus den neuen Bundesländern. 7%. Erbärmlich wenig. Und die Aufarbeitung ist nicht gewollt. Schauen Sie mal, ich halte ja Führung und beschimpfe ja nicht die DDR-Bevölkerung, also die ehemalige DDR-Bevölkerung. Steht mir gar nicht zu, würde ich nicht tun. Ich beschimpfe nur die, die ihre Hände beschmutzt haben, die wirklich miese gemacht haben. Deshalb will ich mahnen, vor Schulklassen hauptsächlich. Und da finde ich große die Hörbegeisterung. Also da habe ich das Gefühl, es wird angenommen.
Wenn Sie jetzt auf Ihr Leben zurückschauen, Herr Richter, dass das eben durch dieses beschriebene halbe Jahr ja sehr bestimmt wird und auch heute noch bestimmt wird, dann ganz sicher gibt es emotionale Momente, wo das alles wieder hochkommt. Würden Sie das alles nochmal so machen?
Ja, 100%. 100%. Ich war nicht bereit, in einer Diktatur zu leben. Und meiner Meinung nach war die DDR eine Diktatur. Kein demokratischer Staat. Und mein Freiheitsdrang war so unendlich groß, ist es heute noch. Ich würde immer wieder riskieren. Also Widerstand zu leisten. Ich habe ja auch nach meiner Haftentlassung bis zu meiner Ausreise hier wirklich Widerstand geleistet. Ich habe mich aufgelehnt ohne Ende. Hab viel riskiert. Ich würde alles wieder tun. Denn ich kann in den Spiegel schauen. Ich bin mir treu geblieben, 100%. Ich habe alles riskiert. Ich habe so ja riskiert, dass meine Frau eingesperrt wird, was man getan hat, dass man mir mein Kind wegnimmt. Ich bin zur Schule gegangen und habe in der Schule gesagt, ich lehne es ab, dass meine Tochter zur Affenliebe der Sowjetunion gegenüber erzogen wird. Deshalb nimmt meine Tochter nicht an diesem Politinformationsunterricht teil. Na, die dachten alle, ich habe nicht alle Sinne beieinander. Hochgefährlich. Meine Tochter brauchte an diesem Unterricht auch nicht mehr teilnehmen. Unglaublich. Also wenn heute einige sagen, ja, was hätte ich denn da tun sollen in der DDR? Man konnte ja keinen Widerstand leisten. Man konnte ja seine Meinung nicht äußern. Das stimmt nicht. Ich hab's getan. Gut, musste bitter dafür bezahlen. Meine Familie auch. Aber ich hab's getan und heute bin ich stolz darauf.
Herr Richter, schön, dass es Menschen wie Sie gibt. Ja. Ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch.
Gerne.
Das war 12:22, zu Gast bei Ingo Kahle. Heute Karl-Heinz Richter, Stasi-Opfer, jetzt Referent für politische Bildung, erreichbar unter www.moskau-paris-express.de, jeweils mit Bindestrich. Und nächste Woche sind die Islamkritiker Hassprediger. Über Merkwürdigkeiten der deutschen Islamdebatte spreche ich mit der türkischstämmigen Frauenrechtlerin Necla Kelek, deren neues Buch in Kürze erscheint. Für heute, danke, dass Sie uns zugehört haben.